Guten Abend, liebe Gemeinde. Heute dürfen wir uns mit dem Psalm 129 beschäftigen, aber bevor wir das machen, möchte ich gerne noch zu Beginn beten. Und ich bitte euch, still zu werden, aufzustehen. Danke. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir hier einfach zusammenkommen können als Gemeinde, dass wir dein Wort haben, in das wir schauen dürfen, dass wir daraus lernen dürfen, verstehen, was du uns ja einfach sagen willst, was du uns für unser Leben mitgeben willst und dass wir dich dadurch einfach mal besser kennenlernen. Und ich bitte dich, dass wir heute auch einfach etwas mitnehmen für uns, dass wir etwas besser dein Wort und dich verstehen. Segne einfach diese Bibelstunde. Amen. Genau, zu Beginn möchte ich gerne den Text einmal komplett lesen. Es ist Psalm 129, ich habe den Text auch mitgebracht. Ich lese ab Vers 1. Ein Wallfahrtslied, sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an. So soll Israel sprechen. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an und sie haben mich doch nicht überwältigt. Auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt und ihre Furchen langgezogen. Der Herr ist gerecht, er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. Es müssen zu Schanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Sie müssen werden wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt ist, bevor man es ausrauft, mit dem kein Schnitter seine Hand füllt und kein Gabenbinder seinen Schoß, von denen auch die Vorübergehenden nicht sagen, der Segen des Herrn sei mit euch, wir segnen euch im Namen des Herrn. Unser Text lässt sich ganz, ganz grob in drei Abschnitte einteilen. Und wir werden natürlich jeden einzelnen Vers auch durchgehen, aber vielleicht so zur Einleitung. Die ersten drei Verse kann man quasi in einen Block packen, in dem es um die Vergangenheit geht, in dem es darum geht, was Israel in der Vergangenheit erlebt hat, was sie für Narben davon getragen haben. Dann kommt Vers 4, das ist eine Art Wendepunkt hier im Psalm, wo dann der Fokus weg von der Vergangenheit auf die Gegenwart gelegt wird, dass der Herr gerecht ist. Und dann Verse 5 bis 8, das beschäftigt sich damit mit der Verwünschung oder mit dem Fluch der Feinde von Israel oder den Feinden Gottes. Und der Autor unseres Psalms, der wird hier nicht explizit genannt, also wir wissen nicht, ob es vielleicht David war, ob es die Söhne Korach waren oder wer auch immer. Wir wissen es auch nicht aus irgendwelchen anderen Quellen. Auch der Inhalt lässt jetzt nicht auf einen bestimmten Schreiber schließen. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Was wir aber haben, ist hier diesen Hinweis, ein Wallfahrtslied. Als Wallfahrtslieder werden die Psalme 120 bis 134 bezeichnet. Und wenn wir jetzt die letzten Bibelstunden haben, das waren alles solche Wallfahrtslieder oder Psalmen. Vielleicht wisst ihr auch schon, was das bedeutet. Für diejenigen, die vielleicht das noch nicht wissen, es gibt Lieder, die wurden geschrieben, die sollten gesungen werden von den Israeliten, während sie nach Israel pilgern. Da finden wir im Alten Testament die Anweisung, dass sie zu den drei großen Festen, jüdischen Festen, nach Israel nach Jerusalem pilgern sollten, zum Tempel, zu diesen Festen. Und dann auf diesem Weg dorthin wurden diese Lieder gesungen. Manchmal steht vielleicht auch was anderes in eurer Übersetzung, vielleicht steht da auch Stufenlieder oder etwas Ähnliches. Das wird manchmal auch als Stufenlieder bezeichnet, weil Jerusalem liegt geografisch auf einem Berg. Und wenn man nach Jerusalem geht, geht man berghoch. Und deswegen nennt man das so hinaufziehen oder Stufenlieder, während man hinaufsteigt, werden die dann gesungen. Bedeutet, dieses Lied, das wird vor einem Fest gesungen. Und eigentlich würde ich, wenn ich jetzt so ein Lied vor einem Fest singe, etwas sehr Freudiges erwarten, irgendein Lobgesang, irgendwas, was Gott hochpreist und das, was er getan hat. Aber ich finde, der Ton, die Atmosphäre unseres Psalms, das klingt so ein bisschen anders. Es ist nicht ganz so. Aber werden wir gleich noch drauf eingehen. Schauen wir uns mal die ersten drei Verse konkret an. Wir lesen, sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an, so soll Israel sprechen. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an und sie haben mich doch nicht überwältigt. Auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt und ihre Furchen langgezogen. Wir finden eine Wiederholung hier zu Beginn. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an. Und wenn wir die Geschichte von Israel angucken, dann gerade was wir in Richter lesen, Könige, Chronik und so, da müssen wir sagen, ja, das stimmt. Israel wurde immer wieder bedrängt. Wir haben da Feinde, Philister, Moabiter, Amalekiter, Ammoniter und wie die alle heißen, später Assyrier, Babylonier. Und Israel befindet sich gefühlt im Dauerkrieg. Seit dem Auszug aus Ägypten, seit dem Einzug von Kanaan, kennt jede Generation irgendwo diesen Krieg. Immer wieder Kampf, immer wieder gibt es eine Schlacht zu bestreiten, irgendein Feind, der kommt. Und man hat dieses Gefühl, als wenn Israel nie wirklich lange anhaltenden Frieden hat. Klar gab es davon auch Phasen, aber jetzt nicht seit Hunderten von Jahren immer wieder. Und Israel, ich weiß nicht, wann dieser Vers oder dieser Psalm geschrieben wurde, aber jede Generation kannte diese Bedrängnis. Wahrscheinlich hatte jede Generation irgendwo Leid deswegen zu beklagen. Vielleicht irgendwie zum Teil Armut, vielleicht sonst Angehörige, die getötet wurden. Und Israel konnte quasi, jede Generation konnte das sagen, ja, wir wurden oft bedrängt. Und ich finde das spannend, warum singt man so etwas vor einem Fest? Wenn wir denken, die Israeliten ziehen gerade oder pilgern nach Jerusalem und dann singen sie so ein Lied, das würde ich persönlich nie machen, wenn ich jetzt auf dem Weg zu einer Hochzeit bin oder hier zum Erntedankfest, dann würde ich doch nicht daran denken, oh, ich denke daran, was habe ich in meiner Jugend alles an Böses erlebt. Das würde ich nicht machen. Hier finden wir aber sogar diesen Ausdruck, so soll Israel sprechen. Sie sollen es machen. Sie sollen sich bewusst zurückerinnern, was haben wir alles erlebt, wo mussten wir durchgehen. Und genauso sollen sie, das ist dann Vers 2, sollen sie daran denken, sie wurden durch dieses Leid getragen. Sie wurden nicht überwältigt. Sie sind nicht als Volk kaputt gegangen. Sie sind nicht eingenommen worden und ja, von dem Land vertrieben worden. Immer wieder hat Gott ihnen geholfen. Wenn wir gerade das Buch Richter lesen, dann merken wir das ganz, ganz stark. Israel wird immer wieder bedrängt und in ihrem Leid schreien sie zu Gott, er hilft ihnen. Und dann wenden sie sich sogar wieder von ihm ab. Dann kommen wieder die Feinde, nehmen sie wieder ein und sie schreien wieder zu Gott. Und er bleibt wieder treu, egal wie oft sie sich abwenden. Und sie müssen erkennen, wenn man die Geschichte betrachtet, sie wurden nicht überwältigt. Sie sind nie als Volk kaputt gegangen. Und ich finde das hier sehr, sehr interessant, wie der Fokus von dem Einzelnen auf Israel gelegt wird. Hier geht es nicht darum, dass irgendjemand subjektiv erzählt, ich wurde nie überwältigt, sondern da ist eine Person oder diese Pilger und die identifizieren sich mit dem Volk, mit Israel. Natürlich gab es in den Kriegen Menschen, die gestorben sind, aber da liegt gar nicht der Fokus, sondern der Fokus liegt hier auf dem Kollektiv, auf das Gemeinsame. Sie identifizieren sich damit. Und das vielleicht so ein bisschen auch als Gedankenanstoß für uns. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der der Einzelne sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr wichtig genommen wird. Und wir leben da in Zeiten des Individualismus, aber wir vergessen manchmal das Kollektive, das Gemeinsame, das wir erleben, sondern jeder betrachtet sich so ein bisschen eher einzeln. Aber da werde ich nachher nochmal auf eine Anwendung ganz am Ende zukommen. Dann Vers 3. Auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt und ihre Furchen langgezogen. Dieses Bild oder dieser Vergleich mit der Landwirtschaft und mit dem Pflügen eines Pfluges wird vielleicht einigen von uns ein bisschen mehr sagen, vielleicht anderen, meine Generation, nicht ganz so viel. Deswegen gehe ich ganz, ganz kurz darauf an, wofür hat man das gemacht oder wie hat man das auch gemacht. Ein Pflug, ganz grob, ist ein, gibt es auch aus Metall, aber ist ein Holzgestell, das man verwendet hat, um den Boden aufzureißen. Und zwar, wenn man ein Feld hat, das noch unbebaut ist, dann bringt es nichts, wenn man dahin geht und Samen einfach ausstreut. Dieser Same, der wird auf die Erde fallen, würde nicht keimen in der Regel und man hätte keinen Ertrag. Man muss also den Boden vorbereiten. Dafür verwendet man diesen Pflug. Man haut da eine Spitze quasi in den Boden und an der anderen Seite bindet man vielleicht Ochsen an oder andere Tiere und dann zieht man diesen Pflug durch die Erde und gräbt quasi so eine Furche, eine Narbe in den Boden. Wofür macht man das? Man zerstört so Unkraut oder man holt Steine raus und kann auch noch Luft einarbeiten in die Erde, man lockert sie auf. Wenn man dann Samen ausstreut, dann kann dieser Same viel besser aufgehen. Wenn wir jetzt lesen, dass auf dem Rücken von Israel gepflügt wurde und Furchen langgezogen wurden, dann meint das in etwa sowas wie diese Feinde, die die Bedrängnis gebracht haben, die haben Narben hinterlassen. Das sind Narben entstanden. Das kann körperlich gewesen sein, das kann aber auch vielleicht seelisch gewesen sein, dass man ja Menschen verloren hat. Und ich finde das sehr, sehr eindrücklich. Das gibt einen Kommentar von Spurgeon zu diesem Vers und ich möchte ihn da gerne zitieren. Da ist es. Das schwer heimgesuchte Volk wurde von seinen Widersachern gleichsam so hart gegeißelt, dass jeder Hieb eine lange, blutunterlaufene Strieme, wenn nicht gar eine klaffende Wunde auf Rücken und Schultern zurückließ. Vergleichbar der Furche, die das Erdreich von dem einen Ende des Ackers bis zum anderen aufreißt. Das sind Narben, die dabei entstehen, die kann man nicht einfach so vergessen. Also ich meine generell die Narben, nicht nur jetzt auf diese körperlichen eingeschränkt, aber auch wenn man einen angehörigen Menschen vielleicht im Krieg verloren hat, das kann man nicht einfach so mal eben vergessen. Das sind Narben, die bleiben. Aber wenn man das jetzt wieder mit diesem Feld vergleicht, mit dem Pflug, weswegen man überhaupt pflügt, dann ist das ja, dass neues Leben entsteht. Und ich glaube, Gott kann diese Narben und Furchen gebrauchen, um auch neues Leben entstehen zu lassen, um Segen da reinzugeben, um seinen Samen auszustreuen und aufzugehen. Wenn ich Zeugnisse höre, dann ist es häufig so, dass ich höre, ich hatte eine schwere Zeit in meinem Leben, da gab es Krankheit, da gab es jemanden, der gestorben ist. Und auf einmal in solchen Zeiten schreien die Menschen zu Gott. In solchen Zeiten wenden sie sich an Gott und merken, ich kann das nicht von mir aus schaffen, ich verzweifle gerade am Leben. Und so kann Gott Bedrängnis und Leid gebrauchen, um Segen zu geben. Das bedeutet natürlich nicht, dass dieses Leid nicht schrecklich ist. Leid ist grausam manchmal und da kann man echt dran verzweifeln. Aber Gott kann es auch gebrauchen. Und ich denke auch zum Beispiel an Josef. Josef im Alten Testament, er wurde von seinen Brüdern nach Ägypten als Sklave verkauft. Das wird auch eine tiefe Wunde auf seinem Rücken hinterlassen haben. Da wird er auch wahrscheinlich jahrelang irgendwo zurückdenken müssen und sagen, dass es nicht einfach war. Aber am Ende, wenn seine Brüder zu ihm kommen, dann sagt er diesen einen bekannten Vers oder Satz, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott kann dieses Leid gebrauchen. Gehen wir weiter in Vers 4. Der Herr ist gerecht, er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. Wie ich vorhin gesagt habe, hier ist es so ein bisschen wie ein Wendepunkt im Psalm. Davor haben wir sehr viel auch Leid gehabt und dieses Zurückerinnern. Und jetzt wird hier gesagt, Gott hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. Er hat uns befreit. Und diese Stricke, das ist im Urtext das gleiche Wort, welches auch verwendet wird, wenn man sagt, die Ochsen werden mit Stricken vor einem Pflug gespannt. Also ist da irgendwie auch nochmal eine Verbindung zu Vers 3, wobei ich die jetzt nicht deuten kann in dem Sinne, aber da gibt es auf jeden Fall eine. Diese Stricke zu zerschneiden bedeutet, befreit zu werden. Fesseln werden abgemacht. Und wenn Gott die Stricke, also der Gottlosen, zerschneidet, bedeutet das, er hat Israel befreit. Und dann können wir auch sehr gut zustimmen, der Herr ist gerecht natürlich. Er ist gerecht, dass er die Stricke der Gottlosen zerschneidet. Aber da stellt sich für mich eine Frage, und zwar, ist der Herr auch gerecht, dass er das Leid überhaupt zugelassen hat? Ist er gerecht, dass er, wenn wir Spurgeons Worte nehmen, dass die anderen Völker Israel geißeln durften? Ist das gerecht? Ist es gerecht, dass in den Versen 1 bis 3, dass da so viel Bedrängnis und so viel Leid und ja, Narben entstanden sind? Und vielleicht würden wir aus unserer menschlichen Perspektive sagen, nee, so ganz gerecht ist das nicht. Aber das ist falsch. Das ist gerecht, weil der Herr, der ist gerecht. Punkt. Da gibt es nicht vielleicht oder ein bisschen. Und wir denken in unseren menschlichen Maßstäben, was gerecht ist und ungerecht. Aber Gott definiert das. Er steht über diesem Prinzip der Gerechtigkeit. Lässt er Leid zu, ist das gerecht. Lässt er das Volk irgendwann später ins Exil führen, ist das gerecht. Befreit er sie, ist das gerecht. Alles, was er tut, ist per Definition gerecht, weil er Gerechtigkeit ist. Da gibt es keine andere Option. Und da würde man ja denken, das ist ja eigentlich eine schlechte Botschaft irgendwo für uns, weil dann würden wir die Maßstäbe unserer Gerechtigkeit, die würden da gar nicht zutage kommen. Aber nein, das ist die beste Nachricht, die wir haben können. Weil nach unserer Definition ist es total ungerecht, dass Jesus am Kreuz für uns leiden musste. Das wäre total ungerecht. Warum sollte der Sohn Gottes für uns Menschen leiden, auf die Erde kommen, leiden und sterben für unsere Sünden? Das ist ja nicht gerecht. Aber nein, Gott sagt selber in seinem Wort, es ist gerecht. Wenn wir ihn anerkennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und das finde ich ist eine super Botschaft. Hier einfach der Verweis, egal ob er die Stricke der Gottlosen zerschnitten hat oder nicht, der Herr ist gerecht. Und er war auch in den Versen davor und in den Versen danach ist er genauso gerecht. Gut, gehen wir weiter. Verse 5 bis 8 lese ich einmal vor. Es müssen zu Schanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Sie müssen werden wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt ist, bevor man es ausrauft, mit dem kein Schnitter seine Hand füllt und kein Gabenbinder seinen Schoß, von denen auch die Vorübergehenden nicht sagen, der Segen des Herrn sei mit euch, wir segnen euch im Namen des Herrn. Wir finden hier eine dreifache Verwünschung oder einen dreifachen Fluch über die Feinde. Sie sollen erstens werden, sie sollen zu Schanden werden, also Schande erleiden, zerstört werden, dann zweitens sollen sie werden wie das Gras auf den Dächern, da werde ich gleich drauf eingehen, und Vers 3, man wünscht ihnen, Vers 8, der dritte Punkt, man wünscht ihnen keinen Segen Gottes. Bevor ich aber dazu komme, habe ich mich beim Lesen des Textes gefragt, ist das überhaupt richtig, dass wir das unseren Feinden wünschen? Das ist doch eigentlich widersprüchlich zum Neuen Testament. Kurz geschaut und ja, in der Bergpredigt, da gibt es eine Stelle, Matthäus 5, Vers 43 und 44, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Da stellt sich die Frage, wie passt dieser Vers aus der Bergpredigt zu diesem Text aus Psalm 129? Sollen wir jetzt unsere Feinde verfluchen oder sollen wir sie segnen? Und wirkt erstmal wie ein Widerspruch. Und ich habe da zwei Gedanken zu. Erstens müssen wir verstehen, nicht jeder Vers in der Bibel ist, man sollte keine Verse aus der Bibel einfach aus dem Zusammenhang reißen und dann als maßgeblich herstellen. Sie sind immer in Kontexte geschrieben. Und hier ist unser Kontext ein Lied oder auch ein Gebet. Es sind ungefilterte Gedanken, sage ich mal, des Herzens, dass man einfach ausschreit zu Gott, wo man vielleicht drunter gelitten hat. Und dann ist es, glaube ich, verständlich, dass man vor Gott sagt, diese Feinde, die uns so viel Schaden zugefügt haben, so viel Leid verursacht haben, denen wünschen wir keinen Segen, die müssen doch irgendwann mal zurückweichen. Ich glaube, das können wir sehr gut nachvollziehen. Es gibt in der Bibel deskriptive und präskriptive Texte. Was meine ich damit? Deskriptive Texte sind beschreibende Texte. Das sind Texte, die einfach nur Geschichte, sage ich mal, sehr nüchtern darstellen. Das ist ganz viel in Chroniken, zum Beispiel Königen, da liegt gar sehr wenig Wertung drin, wenn wir diese Texte lesen. Das ist manchmal einfach nur die Geschichte. Es gibt aber auch präskriptive Texte, das sind vorschreibende Texte, also Texte, die sagen, wie wir uns verhalten sollen oder nicht. Und zum Beispiel ist Matthäus, die Bergpredigt, das ist so ein präskriptiver Text. So sollen wir handeln und wir sollen unsere Feinde segnen. Und ich glaube, wir müssen beides nebeneinander stehen lassen. Wir dürfen nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Wir sollen unsere Feinde segnen und wir dürfen trotzdem so ehrlich vor Gott sein und sagen, wie wir zu unseren Feinden denken und wie es uns damit geht. Und beides hat seine Daseinsberechtigung. Zweiter Kommentar dazu, finde ich auch sehr spannend. Hier geht es aber nicht um die persönlichen Feinde des einzelnen Menschen oder des einzelnen Sängers, sondern wir lesen, Vers 5, das ist der zweite Teil, es müssen alle die Zion hassen. Die sollen diese Flüche erleben. Was ist damit gemeint? Zion wird in der Bibel in verschiedenen Kontexten etwas anders gebraucht. Manchmal ist vielleicht das zukünftige Jerusalem, also die zukünftige Himmelstadt gemeint. Mal ist damit Jerusalem als Stadt gemeint. Hier kann man sehr gut darauf aus dem Kontext rausschließen, dass damit der Tempelberg gemeint ist. Also der Tempelberg in Jerusalem, auf dem der Tempel steht. Wofür steht dieser Ort? Dieser Ort steht für die Möglichkeit, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Gerade deswegen mussten sie ja auch die Israeliten zum Teil nach Jerusalem reisen, um bei diesem Tempelberg Gott dann bei diesen Festen auch anzubeten. Das heißt, wenn wir hier sagen, alle, die Zion hassen, die sollen diese Flüche erleben, dann meint das die Menschen, die diese Gemeinschaft mit Gott verachten, die bewusst oder unbewusst keine Gemeinschaft mit Gott pflegen und ja, vielleicht sogar Böses in Sinn haben. Und ich glaube, da könnten wir ohne irgendwelche Umschweife zustimmen, die müssen eines Tages zu Schanden werden und zurückweichen. Die dürfen nicht Israel die nächsten 20.000 Jahre, sage ich mal, weiter verfolgen. Irgendwann gibt es ein Ende. Irgendwann zieht Gott einen Schlussstrich und dann werden diese Feinde vertilgt werden. Dann Vers 6 und 7. Da finden wir einen Vergleich. Da wird gesagt werden, diese Feinde, die die Gemeinschaft mit Gott verachten, die sollen werden wie das Gras auf den Dächern. Das ist vielleicht ein etwas komisches Bild für uns in der heutigen Zeit, weil wir kennen das nicht mit Gras auf unseren Dächern, höchstens Moos, das da wächst. Aber wenn wir das historisch betrachten, dann wird das ein bisschen klarer. Heutzutage bauen wir ja ganz, ganz häufig eher Spitzdächer oder Satteldächer. Damals in Israel hat man vor allem Flachdächer gebaut. Auf diesen Flachdächern, das war quasi wie eine Erweiterung des Wohnraums. Da hat man gekocht, da hat man vielleicht Arbeiten erledigt, da hat man geschlafen zum Teil. Und diese Flachdächer, die wurden gebaut, indem man Holz, erstmal das Grundgerüst gebaut hat. Da hat man Naturmaterialien wie Schilf oder ähnliche Sachen draufgelegt. Und dann wurde das mit Erde und mit Lehm alles verdichtet, dass da kein Regen reinkommt und dass man Innenschatten hat und so weiter. Und diese Erde und Lehm, die dann da drauf war, die hat natürlich einen super Untergrund für zum Beispiel Gras gebildet. Das heißt, auf diesen Dächern konnte Gras wachsen. Der konnte leichte Wurzeln schlagen. Und auf der anderen Seite war es so, oder es ist sehr, sehr heiß in Israel, dass dieses Gras bei der glühend heißen Sonne wieder verdorrt. In den letzten Wochen hatten wir nicht allzu viel Regen, jetzt in den letzten Tagen schon hier in Deutschland, aber mein Gras, ich habe es nicht gegossen, ist alles gelb, alles verdorrt. Und genauso dort, ohne diesen Regen immer wieder und kühlere vielleicht Temperaturen, das verdorrt alles. Und hier finden wir diesen Wunsch, die Feinde sollen werden wie dieses Gras auf diesen Dächern. Das heißt, ihr Leben, das ist unnütz, das erfüllt keinen Zweck. Dieses Gras, das hat niemand gebraucht. Das hat man nicht eingesammelt und als Tierfutter verkauft oder so. Damit konnte man nichts machen, das ist Vers 7. Es war unnütz und es war kurzlebig. Und genau dieser Wunsch wird dann diesen Feinden gesagt, deren Leben soll auch oder deren Wirkungskreis, das soll kurzlebig sein. Das ist auch unnütz, das führt zu nichts. Kommen wir zu Vers 8. Von denen auch die Vorübergehenden nicht sagen, der Segen des Herrn sei mit euch, wir segnen euch im Namen des Herrn. Das ist der dritte Fluch oder die dritte Verwünschung. Und zwar wird gesagt, da soll kein Segen bei den Feinden sein. Und dieser Wunsch oder dieser Segensgruß, der wurde wahrscheinlich öfter von Arbeitern auf dem Feld sich gegenseitig zugerufen. Wie kommt man darauf? Dieser Wunsch, den finden wir zum Beispiel auch im Buch Ruth. Da geht Boas an seinem Feld vorbei und er ruft quasi seinen Arbeitern zu, der Segen des Herrn sei mit euch, und sie antworten ihm und sagen auch, wir segnen dich im Namen des Herrn. Und da finden wir quasi eine sehr, sehr parallele Stelle mit ähnlichen Worten. Und ich kann mir auch vorstellen, auf dieser Pilgerreise nach Jerusalem, wo dieses Lied gesungen wird, da begegnet man auch vielen, vielen Menschen. Und wahrscheinlich hat man diesen Menschen auch Gottes Segen gewünscht und hat gesagt, du, den ich vielleicht auch schon lange nicht gesehen habe, ich segne dich, wir reisen gemeinsam weiter nach Jerusalem, und man begrüßt sich und ja, wünscht Gottes Segen einfach bei der Reise. Diesen Feinden wird aber hier genau das Gegenteil gewünscht. Die sollen nicht diesen Segen haben. Sie sollen keine Bewahrung auf ihrem Weg haben. Sie sollen kein Gelingen bei ihrem Weg haben. Und an sich ist das, glaube ich, auch verständlich, weil diese Feinde Zions, deren Leben ist ja gegen Gott gerichtet. Warum sollte Gott diese Pläne, das Vorhaben, das Leben dieser Feinde segnen, wenn es gegen ihn gerichtet ist? Gerade diese bösen Pläne, die wünschten wir ja, dass die nicht zustande kommen. Das Leben soll von ihnen nicht Friede, Freude, Eierkuchen verlaufen, sondern sie sollen vielleicht lieber Leid erdulden müssen, damit Gott da wieder Segen reingeben kann und vielleicht sie zur Besinnung kommen und dass sie umkehren und verstehen, wir müssen etwas ändern. Und ich finde, da gibt es ein sehr eindrückliches Lied von, das ich auch wieder zitieren möchte, das das einfach super zusammenfasst. Singen wir manchmal auch hier im Gottesdienst. Das Lied heißt, wir beten für Segen. Da heißt es, doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn erst durch Tränen Heilung kommt, was, wenn erst tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da, wenn im Leid in Wirklichkeit vielmehr deine Gnade wohnt. Ich für meinen Teil, ich wünsche den Leuten sehr, sehr gerne Gottes Segen. Ich mache das manchmal ganz bewusst, dass ich, wenn der andere sagt Tschüss, dass ich sage, Gottes Segen dir, dass er ein bisschen ins Nachdenken vielleicht kommt. Aber dieser Vers zeigt mir, nicht, dass es falsch ist, jetzt Gottes Segen jemandem zu wünschen, aber das zeigt mir, eigentlich müsste ich auch manchmal eher darum bitten, dass Gott ja vielleicht sogar Leid in dem Leben zulässt und ihm zur Besinnung hilft, anstatt einfach nur zu segnen und das alles so knappt. Wobei natürlich dieser Leid, man jetzt auch sagen kann, das ist genau der Segen, den Gott gibt. Genau, ich möchte zusammenfassen und komme gleich auch noch zur Anwendung. Unser Psalm heute, das ist ein Wallfahrtslied, und wir lesen dort davon, dass Israel sich zurückerinnern soll, was sie alles erlebt haben, was für Leid sie gegangen sind, wie sie bedrängt wurden. Aber es erkennt auch an, Gott ist dabei gerecht und er befreit einen. Er ist gerecht und es wünscht diesen Feinden Zions Kurzlebigkeit, Schande und keinen Segen. Dann habe ich zur Anwendung 4 Fragen mitgebracht. Und zwar, gerade aus den ersten Versen, identifizierst du dich mit dem Volk Gottes? Wie gesagt, wir leben, glaube ich, in Zeiten, da ist der Einzelne total wichtig. Und das ist auch nicht unwichtig. Ich will nicht sagen, der Einzelne spielt keine Rolle. Aber ich glaube, wir vergessen manchmal, uns als Gemeinschaft, als das Volk Gottes zu verstehen und zu überlegen, was hat Gott mit uns getan, und nicht so egoistisch und persönlich nur zu denken. Dann zweitens, wie oft erinnerst du dich an Gottes Handeln zurück? Wir lesen davon, dass Israel sich an das Leid zurückerinnern soll. Und ich glaube, wenn wir an unsere Vergangenheit denken, dann denken wir manchmal auch an harte Zeiten zurück und denken, wie schwer wir es hatten. Aber wir denken, glaube ich, selten daran zurück, wo Gott uns überall durchgetragen hat. Die meisten von uns haben sehr, sehr viel mit Gott schon erlebt und viele von uns durften sich bekehren. Aber daran denke ich persönlich viel zu selten zurück, sondern ich erinnere mich eher vielleicht an das Leid als das, was Gott darin bewirkt hat oder durchs Leid bewirkt hat. Dritte Frage, irgendwie hängt es so ein bisschen, aber gut. Was für einen Gerechtigkeitssinn hast du? Ich glaube, wir tendieren immer wieder dazu zu sagen, das ist gut, das ist böse, das ist gerecht, das ist ungerecht und wir leben nach unseren Maßstäben und wollen die Sachen aus unserer Perspektive betrachten. Aber Gott ist gerecht. Und wenn er Sachen macht oder ja für richtig erklärt, die wir so nicht vielleicht verstehen, dann liegt er im Recht, nicht wir. Und dann müssen wir unsere Betrachtung oder Perspektive ändern. Und viertens, wie stehst du zu den Feinden Gottes? Ich glaube, wir lesen davon, was für ein Ende sie erleben werden. Und das ist kein einfaches Ende und ich glaube, wir müssen klare Positionen beziehen, wir müssen sie warnen, wir müssen sie darauf hinweisen, auf was für ein Ende sie zulaufen, wenn sie die Gemeinschaft mit Gott verachten. Genau, soweit der Psalm 129. Danke euch.